Guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. Auch guten Morgen an die Leute zu Hause am Livestream. Ich grüße euch in Jesu Namen. Er ist der Grundstein, das Fundament, auf dem wir stehen. Einen anderen Grundstein, ein anderes Fundament kann niemand mehr legen. Liebe Gemeinde, heute ist Palmsonntag, wir haben es schon gehört, und gleichzeitig die letzte Folge unserer Predigtreihe über das Reich Gottes. Das heutige Thema lautet das Reich Gottes in Lobpreis und Anbetung. Und ich habe den Text genommen, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, also der Einzug Jesu in Jerusalem. Und ich muss zugeben, eigentlich ist es jetzt nicht so der typische Text, weder für das Thema Lobpreis und Anbetung, noch der typische Text zum Thema Reich Gottes. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt in den letzten Wochen, dass wir uns dem Reich Gottes auf eine andere Art und Weise genähert haben. Also gar nicht zum Beispiel die Gleichnisse unbedingt behandelt haben, die über das Reich Gottes sprechen, sondern verschiedene Aspekte betrachtet haben. Und insofern finde ich das eigentlich ganz gut, diesen Text, der für den Sonntag heute vorgesehen ist, auch einmal so mit der Lupe zu betrachten und zu gucken, was sagt uns das eigentlich auch über das Reich Gottes, dieser Text, was sagt uns das über Lobpreis und Anbetung. Ich lese uns erstmal den Text vor. Heute ist er hier aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, das heißt, als er auferstanden war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dies Zeichen getan. Gott segne sein Wort an uns allen. Es ist interessant, aber eigentlich passiert hier in diesem Text, in dieser Begebenheit, von der uns berichtet wird, genau das. Lobpreis und Anbetung, du hast es auch schon so eingeleitet, Olli, ganz am Anfang des Gottesdienstes. Die Leute sind begeistert, sie jubeln ihrem König zu. Und ich sag mal, die Leute, die Jesus nicht als König anerkannt hätten, die hätten ihm ganz sicherlich auch nicht zugejubelt. Das heißt, dort ist wirklich die Menge der Leute versammelt, die glauben, dass Jesus der neue, der lange verheißene, der ersehnte Retter, um nicht zu sagen der Messias ist. Messias ist genau der Titel, den die Leute eben mit dem König in Verbindung brachten, der für immer das Reich Israel oder das Volk Israel regieren sollte. Das wurde auch in vielen Stellen im Alten Testament verheißen. Eine Stelle wird hier sogar im Text von Johannes zitiert, aus dem Buch des Propheten Sacharja, wo es heißt: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wir kennen den Text vielleicht noch so ein bisschen aus der Weihnachtszeit, da wird er auch gerne zitiert, weil wir dort eben auch diesen König feiern und anbeten. Und die Menschen, die tun das hier, dass sie Jesus zujubeln und ihm sozusagen auch Anbetung und Ehre entgegenbringen, sie tun das, und das wird uns hier bei Johannes schön vor Augen geführt, weil sie das auch schon erlebt haben, dass das, was sie für Erwartungen haben an den Messias, an den König, dass das auch schon eingetreten ist. Nämlich, dass Jesus wirklich der Retter ist, der Helfer. Jesus heilt. Jesus hat die Macht, von Sünden zu befreien, Sünden zu vergeben, böse Geister auszutreiben und vor allen Dingen eins, den letzten Feind, den Tod, zu besiegen. Das hatten sie erlebt. Das stand ihnen vor Augen. Das hatte sie überzeugt, als er nämlich Lazarus von den Toten auferweckt hat, nachdem der schon 3 Tage im Grab gewesen war. Das heißt, die Leute, die Jesus hier zugejubelt haben, als er zu diesem Passafest in diesem besonderen Jahr nach Jerusalem hineingeritten kam, auf dem Rücken eines Esels füllen, die wussten in ihrem Herzen, das ist der König, der unseren Lobpreis, unsere Anbetung verdient. Und das Ganze passt eigentlich auch zu dem, was ich schon in einer Predigt vorher über das Reich Gottes gesagt habe und auch zum Thema Lobpreis, nämlich, dass das Reich Gottes dort ist, wo Jesus regiert, also wo Jesus der König ist. Und diese Menschen hier, die rufen jetzt lauthals Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und da könnte man denken, Hosianna ist ein Jubelruf genauso wie Halleluja. Ihr alle wisst es wahrscheinlich, Halleluja bedeutet auch übersetzt gelobt sei Gott, Halleluja ist Hebräisch. Und Hosianna ist auch Hebräisch, aber es bedeutet, es ist erstmal gar kein Jubelruf, sondern eher das Gegenteil, es ist ein Hilferuf. Es heißt wortwörtlich übersetzt, hilf mir doch. Das finden wir auch im Alten Testament, auch genau diese Kombi, sage ich mal, von Hilferuf, hilf mir, und gleichzeitig dann dieser Jubel, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, im Psalm 118. Da steht, o Herr, hilf. Dahinter steckt im Hebräischen das Hosianna. O Herr, lass wohl gelingen. Und dann direkt, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das heißt, hier haben wir schon diese enge Verbindung zwischen Hilferuf und Jubelruf. Hosianna oder auch Hosianna, im Hebräischen gibt es einen Buchstaben, der nur durch einen Punkt unterscheidet, ob es als Sch oder als S ausgesprochen wird. Deshalb findet man beide Übersetzungen. Hosianna ist eigentlich der Ruf eines Bedürftigen, eines Menschen, der Hilfe braucht. Sagen wir, der Ruf eines Bettlers oder der Ruf eines Blinden, eines Aussätzigen. Und solch ein bedürftiger Mensch würde diesen Hilferuf nur an denjenigen wenden, von dem er sich auch wirklich Hilfe erwartet, von dem er glaubt, der ist mächtig genug, der ist barmherzig genug oder offen und hilfsbereit genug, um mir zu helfen. Und das erklärt auch, warum sich im Laufe der Jahrhunderte aus diesem Hilferuf, Hosianna, hilf mir, ein Jubelruf entwickelt hat. Weil nämlich der, der um Hilfe gebeten hat, dem, den er gebeten hat, diese Rettung, diese Hilfe auch zugetraut hat. Und ich glaube letzten Endes, zumindest im Deutschen lässt sich das schön bildlich veranschaulichen, dass es letzten Endes nur ein Buchstabe ist, der aus dem Hilferuf einen Jubelruf macht. Ein Buchstabe, der für uns gleichzeitig ein Symbol ist. Da wird aus dem Hilf mir doch ein Er hilft mir doch. Wir können einfach an das Hilf ein T dranhängen. Dann wird aus der Aufforderung, aus dem Ruf eine Tatsache. Er hilft dir. Der, den du um Hilfe bittest, der hilft dir. Und im Deutschen sieht eben das T aus wie ein Kreuz. Darum wissen wir hier, was genau der Wendepunkt ist zwischen dem Reich der Finsternis, denn wir mögen uns wie in einer Finsternis fühlen, wenn wir Hilfe brauchen, und dem Reich Gottes, dem Reich des Lichts, da wo Jesus herrscht, der von sich selbst gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Da wo ich bin, da ist es hell, da kann es nicht finster bleiben. Und die Menschen haben das noch im Hinterkopf, diesen Tod, wofür auch das Kreuz steht, den Tod von Lazarus, den Jesus überwunden hat. Das macht sie so gewiss, dass Jesus dieser Retter ist, dieser Helfer, an den sie sich wenden können. Auch die Geschwister von Lazarus, nämlich Maria und Martha, haben gerufen, hilf mir, hilf uns. Und dieser Hilferuf hat geholfen, er wurde erfüllt. Aus dem Hilf mir hat Jesus ein Ich helfe dir gemacht, ein Hilft mir. Er hilft mir, er hilft uns. Jesus hat den Tod von Lazarus überwunden. Und wenn er das kann, dann kann er alles. Und das Schöne ist, das Ereignis von Golgatha, das lag damals ja noch in der Zukunft. Das heißt, das war für die Leute noch keine Realität. Wir werden nachher auch sehen, dass die Leute eher weggezogen hat von Jesus. Aber wir heute, über 2000 Jahre später, wir dürfen auf dieses Ereignis, auf diesen Wechsel zwischen Hilferuf und Jubelruf, auf ein ganz anderes Kreuz schauen, nämlich ein viel wichtigeres Kreuz, das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz, das uns den Tod des Gottessohns vor Augen führt. Auch am Kreuz von Golgatha wird aus einem Hilferuf ein Jubelruf. Am Kreuz ist gleichzeitig der Höhepunkt des Leidens und der Höhepunkt des Jubels, des Siegs, der Rettung. Auch Jesus hat am Kreuz um Hilfe gerufen. Er hat gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Andere standen dort und haben gespottet und gesagt, hilf dir doch selbst, der du anderen geholfen hast. Hast du Lazarus aus dem Grab hervorgeholt, warum kannst du nicht selber wieder vom Kreuz herabsteigen? Aber auch Jesus demütigt sich, er geht in unsere Not hinein. Er ruft wie wir zu Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott verändert diesen Hilferuf in einen Jubelruf. Denn Jesus sagt am Kreuz auch, es ist vollbracht. Halleluja. Aber was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das, dass auch wenn wir hier immer wieder in Finsternis sind, immer wieder herausgefordert sind, wenn wir in Nöten sind, in Krankheit, in Hoffnungslosigkeit, in Konflikten, dann heißt das, dass auch Gott, das Reich Gottes, nur ein Gebet weit, ein Blickwechsel weit von uns entfernt ist. Wenn wir unsere Augen in der Not auf Jesus richten, der regiert, den wir König nennen, der das Licht der Welt ist, den wir anbeten, dann haben wir in diesem Moment den Schritt von der Finsternis ins Licht getan. Und ich glaube, dass wir das immer wieder neu buchstabieren müssen. Wir kommen heute hier zusammen, wir feiern gemeinsam Gottesdienst jeden Sonntag. Wir wissen das, wir glauben das. Und wenn du es noch nicht weißt und noch nicht glauben kannst, lass dich einladen, heute dein Herz dafür zu öffnen, für diese Wahrheit. Aber du sollst wissen, auch wenn du ganz am Anfang stehst oder noch davor, auch wir, die wir vielleicht schon lange unterwegs sind mit Jesus, müssen das immer wieder neu buchstabieren. Auch die Leute damals hatten diesen Jubelruf, diesen Lobpreis, diese Gewissheit, diesen Glauben, das ist der lang ersehnte Retter und König. Die hatten den ganz schnell wieder vergessen. Innerhalb von ein paar Tagen rufen sie Kreuzige ihn. Wir wissen nicht genau, ob es dieselben Leute waren, aber zumindest gab es keine Leute mehr, die vorm Kreuz gesagt haben, nein, das ist unser König. Das heißt, niemand soll so selbstgerecht sein, dass er denkt, dass er nie in die Versuchung kommen würde, zu glauben, dass er die Rettung, die Gnade Gottes nicht mehr nötig hat. Niemand von uns weiß, in was für Herausforderungen wir noch geführt werden. Uns ist auch nicht schlimm, wenn du in Herausforderungen kommst. Denn es ist nur diese Entscheidung, dieses Gebet, dieser Blickwechsel, der dich von der Finsternis wieder ins Licht versetzt. Das heißt, selbst wenn wir an Jesus als unseren Retter glauben, müssen wir diesen Glauben beschützen und immer wieder neu aktivieren und in Anspruch nehmen. Manchmal denken wir ja, dass in der Finsternis Gott nicht gegenwärtig ist, dass Gott abwesend ist. Aber sobald wir unser Herz öffnen, sobald wir die Hände falten, sobald wir an Gott denken, an Jesus denken, sobald wir uns ihm zuwenden und sei es noch, dass wir immer noch um Hilfe rufen und noch nicht jubeln können, allein dieses an Jesus wenden, an Gott wenden, ist schon die richtige Entscheidung. Das ist sozusagen dieses Senfkorn-Glauben, das notwendig ist, um wieder verwandelt zu werden, um in Licht verwandelt zu werden. Ein Senfkorn, ein Licht so klein wie ein Senfkorn, erhellt auch die Finsternis. Und das Schöne ist, dass schon im Namen Jesus diese Rettung, diese Hilfe verankert ist. Jesus ist eigentlich eine Kurzform von Jehoshua. Und in diesem Wort, das hört ihr vielleicht auch schon, steckt Hoshiana, Hosiana drin. Das ist der hebräische Wortstamm für retten und helfen. Darum bedeutet Jesus ja eigentlich auch Gott rettet. So wurde es auch Maria verheißen, als der Engel Gabriel zu ihr kam und zu ihr gesagt hat, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war der Auftrag Jesu und den hat er erfüllt. Er ist der Retter. Das heißt, die Blickrichtung auf Jesus zu wenden im Lobpreis und in der Anbetung, Das heißt nicht immer, dass unsere Situation schon direkt verändert ist. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, wenn andere aufstehen und die Hände heben oder tanzen oder sich vielleicht auch hinknien. Vielleicht sitzt du da und denkst, oh, die sind viel weiter als ich, die sind voller Freude und können Gott loben. Und bei mir ist es so finster und ich bin so herausgefordert und da sind so viele Zweifel. Aber ich will dir etwas sagen. Nur weil jemand steht und die Hände hebt, heißt nicht, dass dieser Mensch keine Probleme hat. Das heißt nicht, dass dieser Mensch nicht auch in Herausforderungen ist. Ich sag's nochmal und ich hab's auch schon mal gesagt. Bitte lasst uns aufhören, uns zu vergleichen. Lasst uns einander die Freiheit gönnen, so zu Gott zu kommen, wie wir es in dem Augenblick brauchen und fühlen und tun möchten. Denn allein dieser Wechsel der Blickrichtung, das ist Anbetung, weil wir mit dem Wechsel der Blickrichtung anerkennen, dass der, zu dem wir schauen, unser Retter ist, von dem wir uns Hilfe erwarten. Und das ist eigentlich auch das Geheimnis des Glaubens, dass diese Rettung, diese Hilfe so nah ist, eben nur ein Gebet weit entfernt und trotzdem manchmal unerreichbar weit weg entfernt scheint, weil es uns so schwer fällt, diese Entscheidung zu treffen, ins Gebet zu gehen, in der Bibel zu lesen, aufzustehen oder in den Lobpreis hineinzugehen und zu sagen, okay, eigentlich kann ich gerade gar nicht loben und preisen, aber ich will es tun. Ich will mich Jesus zuwenden. Wir können das auf ganz kreative Weise tun. Und ich finde, die Leute damals und Jesus selbst waren auch sehr kreativ. Es war zwar üblich, dass die Leute für einen König ihre Sachen ausgezogen, also ihre Jacken oder auch Tücher, die sie hatten, auf den Weg gelegt haben, damit der König, der dann darauf läuft oder geritten kommt, dass er nicht staubig wird vom Staub des Weges. Aber dass Jesus auf einem Eselsfüllen hineingeritten kommt in die Stadt Jerusalem, das war etwas Neues. Das kannten sie nicht, das kannten sie nur von dieser Verheißung. Das war etwas Kreatives, etwas Überraschendes. Und dass die Leute ihre Kleidung dahingelegt haben, klar, das war schon üblich für einen König, das zu tun, auch mit Palmwedeln oder Palmzweigen zu wedeln oder Zweige überhaupt von Bäumen abzureißen und ihm hinzulegen als Ehrerbietung. Auch das war zwar üblich, aber es war unheimlich lange her, dass sie das getan hatten. Über 400 Jahre hatte Israel keinen König gehabt. Das heißt, die Leute wussten eigentlich nicht mehr, wie machen wir das? Wie können wir unserem König Ehrerbietung darbringen? Ihr wisst, dass wir seit ein paar Wochen mit denen, die Lust und Interesse daran hatten, im Gespräch sind, im Austausch sind über Lobpreis und Anbetung hier in der Gemeinde. Wir haben uns jetzt schon zweimal getroffen und wir treffen uns am 18. April, Dienstag, wieder um 20 Uhr. Wenn jemand von euch Lust hat, noch dazuzukommen, seid ihr gerne eingeladen, kommt auf mich zu. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, was bedeutet uns eigentlich Lobpreis und Anbetung? Was ist uns wichtig dabei? Und bei dem zweiten Treffen haben wir uns darüber ausgetauscht, wie machen wir das? Und wir haben gemerkt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir können das durch Musik tun, durch Tanzen, aber auch in der Stille. Das Wort, die Bibel im Lobpreis ist uns wichtig. Manche preisen Gott mit Taizé-Liedern. Manche kennen das vielleicht gar nicht. Oder mit Körpergebeten, also dass man auch mit dem Körper etwas ausdrückt, die Anbetung, den Lobpreis ausdrückt, die Ehrerbietung. Vielleicht sogar mit der Kleidung ausdrücken, dass man sich ganz weiß anzieht, um zu veranschaulichen, dass wir in Heiligkeit vor Gott stehen, die Heiligkeit, die er uns am Kreuz erworben hat. Und uns ist wichtig geworden in diesem Prozess, dass wir in Freiheit Gott anbeten können, dass wir uns gegenseitig die Freiheit geben, Gott so zu loben und zu preisen, wie es uns unser Herz sagt. Und, das ist ganz wichtig, wir wollen uns Zeit lassen. Wir wollen nichts übers Knie brechen. Uns geht es eigentlich gar nicht darum, jetzt einen neuen Gottesdienst zu kreieren oder ein neues Event, sondern wir wünschen uns einfach, dass Lobpreis und Anbetung in unserem Gemeindealltag noch mehr eine Rolle spielt, mehr Raum bekommt, eben auf viele unterschiedliche Art und Weise, auf kreative Art und Weise. Wir wollen uns Zeit lassen in diesem Prozess und uns gegenseitig besser kennenlernen. An dem 18. wird es auch darum gehen, dass wir mal eine Art, wie jemand zu Hause Lobpreis macht, dass wir damit hineingenommen werden und das kennenlernen und dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit auch mehr wertschätzen lernen. Und wenn das mehr Raum bekommt in der Gemeinde, was wir uns natürlich wünschen, dann werden einige vielleicht auch überrascht sein. Vielleicht wird für manchen auch was Fremdes erstmal dabei sein. Aber diese Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem zeigt uns, dass auch Jesus die Leute überrascht hat, eben weil er auf einem Eselsfüllen demütig und bescheiden nach Jerusalem hineingekommen ist. Er hat nicht den roten Teppich ausgerollt bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, sitzt er auch noch nicht auf dem Thron. Er hat keine goldene Krone auf. Er reitet nicht auf einem Pferd, wie das sonst vielleicht üblich war für einen König, einen Herrscher. Im Gegenteil, ihm wird bald, einige Tage später, eine Dornenkrone aufgesetzt werden. Er wird körperliche Schmerzen leiden. Er wird wie ein Schwächling, wie ein Loser dastehen. Er wird sein Blut vergießen. Jesus war nicht nur damals, sondern auch heute noch ein anderer König, als ihn die Leute damals erwartet haben und als wir ihn heute manchmal erwarten. So überraschend anders, so überraschend demütig und bescheiden, wie Jesus damals nach Jerusalem hineingeritten ist, so überraschend demütig kommt er auch in unser Leben. Nicht als der Jüngling auf dem weißen Schimmel, auch nicht als der Multimillionär, der einfach mit dem Finger schnipst und alle unsere finanziellen Probleme löst. Er kommt auch nicht als der Personal Coach, der unsere Kompetenzen erweitern will, dass wir über allem schweben und keine Niederlagen mehr erleben. Nein, er kommt auch demütig in dein Leben, um dir zu dienen. Nicht, um über dich zu herrschen. Auch das ist das Geheimnis des Glaubens, dass Gott uns oft anders begegnet, als wir das erwarten. Dass seine Hilfe auch manchmal anders zu uns kommt, als wir das erwarten. Viele beten zum Beispiel um Heilung, wenn sie krank sind. Und ja, Gott kann heilen. Aber viel häufiger ist es doch so, dass Gott etwas in uns verändert. Dass wir trotz Krankheit Frieden bekommen und Freude. Und das ist manchmal vielleicht sogar noch viel mehr wert, weil es uns vor Augen führt, dass der Geist Gottes in uns Krankheit überwindet. Das heißt, dieser Einzug in Jerusalem lehrt uns sehr vieles. Er lehrt uns, dass Jesus unseren Hilfeschrei in einen Jubelschrei verwandeln möchte. Dass seine Hilfe und Rettung oft überraschend und anders und demütig in unser Leben kommt. Und er lehrt uns, dass Gottes Reich, das Reich des Lichts, nur eine Entscheidung, ein Gebet, ein Blickwechsel weit von uns entfernt ist. Triff diese Entscheidung immer wieder. Lass dich von nichts davon abhalten. Jesus ist es wert. Jesus wird wieder zu dir kommen und er wird dir helfen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.